SRF 1. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Überschwemmung im Schaffhauser Tierheim. Seit 2009 war bekannt, dass das Gebäude gefördert ist. Arm und reich. Ein hochpolitischer Stoff auf der Bühne des Zürcher Schauspielhauses. Und der beste Kassenwart auf dem Absprung. Der Zürcher Finanzvorstand Martin Vollwieder ist unser Wochengast, eine Woche vor seinem Rücktritt. Das Wetter morgen bewölkt und am Nachmittag auch ein bisschen Regen. Temperatur um 17 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Das Tierheim Schaffhausen, das beim Unwetter in der Nacht auf den Freitag überschwemmt worden ist, steht in einer Gefahrenzone. Seit 2009 sei der städtischen Behörde bekannt gewesen, dass es in diesem Gebiet im Fall von so einem Unwetter könnte Probleme geben, schreibt die Sonntagszeitung. Passiert ist aber nichts. Trotzdem macht der Jürg Schultes vom kantonalen Tiefbauamt, der die Gefährdungskarte erstellt hat, der Stadt keine Vorwürfe.
Nein, absolut nicht. Die Stadt macht das eigentlich sehr gut. Sie tun Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen an Punkten, die hohe Risiken haben. Wie ich gesagt habe, gibt es auch andere Bereiche neben dem Tierheim, die auch Hochwassergefahrenpotenzial haben, die so gesehen sogar noch grösser sind als im Tierheim. Und bei diesen Punkten ist die Stadt jetzt eigentlich bereits dran, hat schon und ist aber auch jetzt aktuell dran, um Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen.
Es gibt im ganzen Kanton Schaffhausen ein paar Orte, wo so eine Gefährdung besteht. Zum Teil werden die Orte saniert, überall saniert das ginge aber nicht, sagt Jürg Schultes, das wäre viel zu teuer. Beim Schaffhauser Tierheim sind wegen dem Unwetter Ende Woche 40 Hunde, Katzen und Kleintiere vertrunken. Jetzt ist bekannt, wer Anfangswoche die Medien informiert hat über mögliche Fehler, die die FDP-Nationalrätin Doris Fiala in einer Masterarbeit von der ETH gemacht hat. Es ist ein Uni-Student, der vor ein paar Jahren auch mal Mitglied war von der SVP. Er sei zufällig auf die Arbeit gestossen, politische Motive hätte er keine gehabt. Dass er die Medien gerade informiert hat, nachdem Doris Fiala ihr Interesse an einer Kandidatur für das Zürcher Stadtpräsidium bekannt gegeben hat, das sei ein Zufall. Abgeschlossen ist die Sache für ihn damit noch nicht. Die Uni Zürich will laut der Sonntagszeitung von ihm wissen, warum er die Medien informiert hat. Eine 82-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Wetzikon überfallen und verletzt worden. Der unbekannte Mann hat der Frau beim Migros-Duit an der Paplerstrasse einen Sack weggerissen und hat sie umgerührt. Dabei hat sie sich mehrere Knochen gebrochen. Der Täter ist dann geflüchtet, die Polizei sucht Zeuge. Rund um den Flugplatz Dübendorf hat heute der Love Ride stattgefunden. Die Fahrer nehmen behinderte Menschen bei dem Love Ride mit auf eine Spritzfahrt. 270 Behinderte haben heute mitfahren. 5'500 Töfffahrer und gegen 10'000 Besucherinnen und Besucher sind laut den Veranstaltern dabei gewesen. Und wie immer ist Geld gesammelt worden für die Behinderten. Das mal sind mehr als 350'000 Franken zusammengekommen. Arm und reich, der Gegensatz nimmt Schauspielhaus Zürich einen Monat lang unter die Lupe. Es geht um den Reichtum und es geht darum, dass der Reichtum ungleich verteilt ist. Eine hochpolitische Sache also. Es gibt Vorträge, Podiumsdiskussionen und Theater. Gestern Abend hat es zum Auftakt gerade 3 Uraufführungen von ganz neuen Stücken gegeben. Elinor Landmann.
Keine 2 Stunden dauert der Theateroben mit 3 neuen Stücken vom Händel Klaus, vom Michael Schischkin und vom Lukas Barfuss. Da muss sich also niemand lange Stunden im Theater quälen. Gediegen und angenehm kurz verläuft der oben. Obwohl sein Thema arm und reich, hochpolitisch, hochkonfliktuell und schwergewichtig ist. Am humorvollsten geht der Gegensatz der Autor Händel Klaus an. «Rechne» heisst sein Kurzstück, eine Art Chor für 4 Sprecher, 2 reiche Damen und 2 Bankberater.
Wir fragen uns, was kann man tun für diese Welt, die doch geschlagen ist?
Mit Leid.
Es ist ein Leid.
Ein großes Leid in dieser Welt.
Nicht wahr?
Herr Schuppi?
Wir sind...
Leidtieren.
Ja.
Gegen das Leid der Welt wollen die beiden reichen Damen eine Stiftung gründen, nur finden sie keinen Stiftungszweck. Und so begnügt man sich mit der Aufzählung vom Reichtum und genießt die eigene Wohltätigkeit, bevor sie überhaupt Realität wird. Die 4 Schauspieler und der Regisseur Sebastian Nübling haben sichtlich Freude an der Karikatur und das Publikum auch. Differenzierter und auch komplizierter sind die beiden anderen Kurzstücke. Der Michael Schischkin erzählt von einer Begegnung zwischen einem armen Dolmetscher und einem reichen russischen Geschäftsmann. Und am Schluss verschwimmen die klaren Unterschiede zwischen beiden. Und beim Lukas Barfuss geht die Verwirrung weiter. Sein Stück «Die schwarze Halle» hat die Hausherrin Barbara Frey als verbale Entscheidungsschlacht inszeniert. Der Lambert Hamel und Friederike Wagner liefern sich einen rhetorischen Schlagabtausch. Sie als Journalistin Frau Hoffmann, er als Guru Hot Barry, wo die Besitzlosigkeit predigt. Anlass vom Gespräch, der reiche Hot Barry hat seine Steuern nicht gezahlt.
Man fragt sich, warum Hot Barry nicht einfach seine Steuerrechnung bezahlt.
Weil ich niemandem nichts schulde, Frau Hoffmann.
Das heißt, Sie haben Ihre Steuern beglichen.
Hören Sie nicht zu? Ich habe keine Schulden.
Diskussion, ob Steuern gerechtfertigt sind oder nicht, ist nur ein Thema in dieser verbalen Schlacht zwischen zwei Giganten vom Argument. Wer lebt richtig? Was bedeutet Liebe? Wer ist frei? Die Frau Hoffmann und Hot Barry werden sich nicht einig. Das ist ein Ideenstück mit Drive. Und am Schluss macht sie zwar, was er will und übergibt ihm ihren Besitz, aber sie macht es als moralische Siegerin, wie sie Mitleid hat mit einem alten Mann. Wer hat jetzt gewonnen? Diese Frage bleibt offen. Zum Schluss von einem Theater oben, wo mit viel Kunst ein durch und durch politisches Thema umtanzt hat. Konkrete Forderungen wie höhere Erbschaftssteuern oder Lohnbegrenzungen gegen oben sind auf dieser Bühne kein Thema gewesen. Man hat sich gepflegt und kunstvoll der Kategorien gewidmet und die Klarheit von Arm und Reich verwirrt. Mit der dreckigen Politik beschäftigt sich dann der Rest vom Schwerpunktmonat Arm und Reich im Schauspielhaus Zürich.
Arm und Reich also einen ganzen Monat lang Thema im Zürcher Schauspielhaus. Die drei neuen Stücke, die gibt es nächstes Mal wieder am Dienstag. Regionalschau-Wochengast, heute ist es der Fascho Zürcher Altstadtrat Martin Vorwieder. 11 Jahre hat er die Finanzen der Stadt Zürich geführt, mit viel Sachverstand, viel Herzblut und auch viel frechen Sprüchen. In einer guten Woche ist aber fertig, am nächsten Dienstag hat er seinen letzten. Heute ist er live bei uns im Studio, Martin Vorwieder. Links und rechts bedauert man ihren Abgang weit über Zürich aus, lobt man sie als der beste Kassenwart der Schweiz. So viel Lob von allen Seiten, von Gegnern und eben auch von Finden und von den Freunden sowieso. So viel Lob, ist das nicht fast ein bisschen peinlich?
Mal tatsächlich, also ich bin auch ein bisschen erstaunt, was das jetzt für ein Ausmaß angenommen hat. Und hankerum muss man aber sagen, es macht natürlich innerlich sicher auch ein bisschen Freude. Es ist doch immer noch besser, wenn man sagt, endlich geht er.
Und eben ganz ein Haufen Medien berichtet über das. Heute mir, gestern das Magazin vom Tagesanzeiger im Editorial hat es dort geheissen, er war nie normal. Die Charakterisierung, wie gefällt Ihnen die?
Ja gut, ich bin vielleicht ein bisschen unabhängiger Geist, ich bin ein bisschen unorthodox. Ich tue manchmal gerne ein bisschen gegen den Stachel lücken, um zu schauen, wie jemand reagiert. Und ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Das gehört auch ein bisschen zum Dasein von einem Politiker, weil man kann ja nicht immer so 0815 aus der Wäsche schauen.
Man hat aber das Gefühl, es ist ein bisschen eine aussterbende Spezies.
Ja gut, also Spezies rare sind immer ein bisschen selten. Aber ich muss natürlich sagen, ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, das Wichtigste ist überall, in allen Führungsfunktionen, eigentlich, dass man authentisch ist. Dass man eben so ist, wie man ist und nicht jemand anderer will sein, weil dann geht es meistens schief.
Eben, Sie haben das so gelebt und so durchgezogen, aber wieso, ich sage jetzt mal, fast nur Sie?
Ja, weil ich glaube, der Schweizer hat ganz generell ein bisschen den Hang zu einer Vollgasko-Mentalität. Man hat immer ein bisschen Angst, dass die Medien oder das Dritte einem angreifen. Aber wenn man sich mal bewusst ist, dass man es sowieso nie allen recht machen kann, dann sollte man es wenigstens ein paar recht machen, eine klare Meinung haben, eine klare Haltung haben. Aber dabei immer fair, höflich, aber auch ein bisschen fröhlich bleiben.
11 Jahre sind Sie jetzt also im Amt gewesen, und wenn die Finanzen im Moment ein bisschen schwieriger sind als auch schon. Die Stadt Zürich hat immer noch ein Eigenkapital von über 700 Millionen Franken. Wo Sie gekommen sind, hat es noch gar keins gegeben. Also wie gross ist jetzt Ihr Anteil an dem guten Ergebnis?
Also der Anteil ist allerhöchstens ein Teilanteil, weil wir haben in der Stadt Zürich können profitieren, dass wir sehr gute Wirtschaftsjahre hatten, zu Beginn dieses Jahrtausend. Also die Jahre 01 bis 07 sind eine Art grossartig gewesen. Was vielleicht der Anteil ist, ist, dass ich hier drauf gedrückt habe, dass man nicht wo sich das Eigenkapital gebildet hat, alles schon wieder weggegeben hat mit einer Steuerfusssenkung oder der Aufwand extrem hat ins Kraut schiessen, sondern entgegen dem Franz Josef Strauss im Spruch, die öffentliche Hand werde nie können Eigenkapital bilden, eher bilde ich ein Hundeswurst-Vorratsdepot. Das haben wir müssen überwinden und ich glaube, das ist der Teil. Aber wir haben natürlich profitiert von einer sehr guten Konjunktur.
Das war jetzt sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Und trotzdem, Sie sind ja vorne Banker und Sie sind eigentlich auch zum Beispiel während Ihrer Amtszeit gewesen. Man hat das immer wieder ja können hören und lesen. Sie haben so nebenbei mal noch so mit Bankdarlehen ein bisschen umjongliert und Zinsdifferenzen ausgenutzt. Haben Sie eigentlich mal ausgerechnet, wie viele Millionen Sie jetzt allein mit diesen Aktionen für die Stadt Zürich gespart haben?
Nein, ich habe das nie ausgerechnet. Ich glaube einfach, es sollte jeder...
Schätzung.
Ja, Schätzung, das ist jetzt ganz schwierig, weil wir haben so viel Darlehen, Kapitalmarktgeschäft gemacht, wir haben andere Geschäfte gemacht. Das ist sehr schwierig. Ich kann einfach sagen, beim letzten Geschäft ist es nicht ein sehr grosses Geschäft gewesen, wo eine nicht zürcherische Bank uns unbedingt hat Geld gegeben, zu einem sehr günstigen Tarif. Und ich muss sagen, wenn sie das unbedingt wollen, dann sollen sie das machen, weil wir es noch wieder besser können anlegen, sogar in der heutigen Zeit. Und das ist auf 25 Millionen knapp 0,2% gewesen, aber das schenkt eben doch ein. Ich würde sagen, ich habe mein Salär dieses Jahr zumindest selber bezahlt.
Gut, und eben, Sie haben von überall Komplimente bekommen, aber natürlich, es gibt auch Kritik, zum Beispiel von der SVP, der Roger Liebi, Präsident von der SVP der Stadt Zürich und natürlich Gemeinderat. Er hat Sie einmal bezeichnet als Erfüllungsgehilfe von linker Politik.
Ja, das ist selbstverständlich so. Das muss ihm ja auch so vorkommen, weil er hat eigentlich in jeder Budgetdebatte einen Weltuntergang prophezeit, oder? Maya hat das nur einmal gemacht, aber er hat das jedes Jahr gemacht und der Weltuntergang ist nie eingetreten. Und das ist natürlich wahrscheinlich frustrierend und die Aussage kommt wahrscheinlich aus einer gewissen Frustration raus.
Und natürlich aus der Situation heraus, dass es halt trotz allem, das ist ein Faktum, ein sehr linksdominierter Stadtrat ist, haben Sie dann da als Freisinnigen, als Bürgerliche überhaupt können gross Gegensteuer geben, auch wenn Sie als Finanzchef vielleicht ein bisschen allen noch reinreden können?
Ja, das ist so, dass wir in den letzten Jahren eine sehr gute Streit- und Diskussionskultur hatten im Stadtrat. Wir sind nicht immer einer Meinung gewesen, aber wichtig ist, dass man sich zusammenrauft, dass man Lösungen findet. Und wir haben, glaube ich, häufig Lösungen gefunden. Wir haben einmal ganz deutlich, das ist bei der Kinderbetreuung, beim Rechtsanspruch, also wir sind nicht gegen Kinderbetreuung als solches gewesen, aber Frau Martelli, der Herr Dürler und ich haben dort eine abweichende Meinung gegen aussen vertreten. Das sollte aber selten der Fall sein, weil sonst ist Geschlossenheit gefährdet. Und so solange es gut ausgebildete, intelligente Leute gibt von unterschiedlichen Parteien in solchen Gremien, werden die eigentlich im Interesse der Stadt handeln und nicht unbedingt im Interesse von irgendwelchen Parteiprogrammen.
Heute, vor zwei Wochen, Martin Vollwieder, ist Ihr Nachfolger gewählt worden. Und es ist, wie unterdessen bekannt ist, nicht Ihr Parteikollege gewesen, Marco Gamin, sondern eben der Linksaussenkandidat Richard Wolf. Ihr vorzeitiger Rücktritt, der zu dieser Nachwahl geführt hat, zu dieser 1-zu-1-Situation, Linken gegen Rechten im Nachhinein, wenn Sie nicht gleich sagen, taktisch ein Fehler.
Ja, das kann man immer sagen, aber ich muss natürlich die Überlegung zum Besten geben, dass ja die SP zum Beispiel Stimmfreigabe gemacht hat, weil die SP-Rennleitung vor allem hat ja natürlich gemerkt, dass dann nachher einen sehr schwierigen Wahlkampf gibt in den gesamten Neuerungswahlen 2014, wenn der Herr Wolf gewählt wird. Das wird jetzt der Fall sein. Das Zweite ist natürlich, wenn wir das Ergebnis anschauen, dass die bürgerliche Seite nicht ganz geschlossen ist, zu wählen. Ein Teil ist daheim geblieben, das ist äusserst bedauern. Und ich muss einfach sagen, wenn Sie permanent taktisch denken, also bei mir sind es vorwiegend andere Überlegungen gewesen, warum ich vorzeitig zurückgetreten bin, dann führt es sowieso nicht zum Ziel, weil der verhaspelt sich sowieso in der Taktik.
Und ob jetzt eben wie bisher 6 oder 7 Linksgrüne sind, spielt denn das überhaupt eine Rolle?
Es spielt mehr Rolle, was für eine Position das man einnimmt. Der Herr Wolf muss dann also ziemlich zügig beweisen, dass er sich an gemeinsam gefällte Beschlüsse halten kann, die ihm auch nicht entsprechen. Das wird ihn auf der Seite von seiner Wählerschaft auch unter Druck bringen. Und ich halte einen gewissen Kummer, wenn Geschlossenheit vom Gremium nicht mehr gegeben ist, dass es dann wieder rauskommt wie in den 80er, 90er Jahren. Das hat nichts mit der Person als Einzelnen zu tun, sondern mit dem Gremium. Wenn nachher jeder zu seinem Lieblingsjournalist, Journalistin rennt, dann kommt es nicht mehr gut.
Die Niederlage ist eigentlich einfach ein weiteres Kapitel in dieser fast schon unendlichen Geschichte, und man könnte übertiteln Niedergang der FDP. Sie sind, glaube ich, vor etwa 40 Jahren der Partei beitreten, oder? Damals eigentlich die wichtigste und mächtigste Partei von der Schweiz und auch von Zürich. Was ist falsch gelaufen, dass die in dieser Zeit jetzt so fest an Bedeutung und an Gewicht verloren hat?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei, drei Hauptpunkte. Sonst haben wir zu wenig Zeit jetzt in dieser Sendung. Es gibt den Punkt, dass man auf der ökologischen Seite ein bisschen spät oder eben zu spät eingestiegen ist. Dass man zu wenig wahrgenommen hat, dass Ökologie auch an Marktwirtschaft bedeuten kann. Das zweite ist, dass wir für etwas verantwortlich gemacht werden, wo wir gar nicht zu verantworten haben. Man hat die ganze Abzocker in Anführungszeichen-Geschichte, die ganzen Anliegen von der Bevölkerung, die eigentlich ein paar wenige ausgelöst haben, völlig unterschätzt.
Ja, das ist relativ neu, da der Abstieg, der hat ja schon viel früher angefangen.
Nein, der Abstieg hat natürlich viel früher, ist natürlich schleichend gewesen. Das ist natürlich verbunden gewesen auch mit dem Aufstieg von der SVP. Also die SVP hat immer Zeter Mordio geschrauen und es ist lang so gewesen, dass eigentlich im Parlament die SVP zugelegt hat und in der Exekutive hat die FDP sehr gut abgeschlossen. Ich muss Sie daran erinnern, dass wir bis 2010 noch drei FDP-Stadträte waren. Wir haben auch schon mal nur jemanden gehabt, nämlich 90 bis 92, der Thomas Wagner. Ist er auch alleine gewesen? Also es ist nicht so gewesen, dass das eine Permanenz gewesen ist. Es hat Schwankungen gegeben. Wir haben jetzt noch zusätzlich zu dem, was ich schon gesagt habe, haben wir tatsächlich noch die Situation, dass die ganzen Banken, Finanzgeschichten, die Ausreißer, die man da hat, tatsächlich hat, die zu beklagen sind, dass die uns angelastet worden sind und niemand anderem.
Ein bisschen kann man sagen, ein bisschen haben Sie ja da auch mitgewirkt. Sie sind in den 90er Jahren Parteipräsident gewesen, zuerst in der Stadt, dann im Kanton Zürich. Also genau in dieser Zeit eigentlich, wo die FDP von der SVP unter dem damaligen Zürcher Parteipräsident Christoph Blocher überflügelt worden ist. Haben Sie dort mal etwas falsch gemacht im Rückblick? Ihre eher, sagen wir, linksliberale Politik?
Ja, das kann man vielleicht so sehen. Ich sage einfach, wenn wir konsequent immer auf dieser Linie geblieben wären, hätten wir das Profil gewonnen. Wir haben das Problem gehabt, dass wir alle vier Jahre ein bisschen korrigiert haben, weil wir wieder verloren haben. Und hinten wieder muss man eigentlich konsequent sein. Und dort war ja der Christoph Blocher auch der Beweis gewesen. Erste Wahl als Kantonalparteipräsident war er auf der Verliererseite. Nun hat man Christoph Blocher dann an der Macht gelassen, wenn man so will, und er seine Linie hat können durchziehen.
Und unterdessen ist aber die Partei doch wieder eher weiter nach rechts gerutscht, verglichen mit den 90er Jahren, die Sie den Donau gegeben haben. Sie selber, wie sehr sind Sie in der FDP noch daheim?
Also ich finde es immer noch, es gibt keine bessere Idee politisch. Bin immer noch sehr daheim. Habe jetzt auch für meine Auslegung von Freisinn mit Gemeinsinn immer kämpft. Es gibt für mich keine Begründung, wenn man in einem demokratischen Prozess auch parteiintern hin wieder eine Niederlage einsteckt, wegen dem Partei irgendwie nachher zu verlassen. Weil eine brauchbare Alternative sehe ich leider trotz allem umschauen. Und ich kenne die Parteilandschaft eigentlich nicht.
Der Freisinn mit Gemeinsinn, hat man aber das Gefühl, ist im Moment auch innerhalb vom Freisinn nicht irgendwie das oberste Motto. Gestern zum Beispiel Parteitag von der FDP Schweiz. Der Parteipräsident Philipp Müller fährt einen deutlichen Rechtskurs, gerade auch in Ausländerpolitik, wo, glaube ich, Sie einen sehr liberalen Kurs eigentlich vertreten. Also, darum nochmal, ist das noch Ihre FDP, die Sie eben vor 40 Jahren offenbar in einem langen Auswahlverfahren ausgewählt haben?
Es ist nach wie vor meine Partei, weil unsere Partei wird die Flügel oder die Wechselgeschichten immer wieder erleben. Aber wenn Sie es zurückführen auf Grundidee, wenn Sie das genau anschauen, muss ich sagen, es gibt keine bessere Alternative. Ich gehe auch davon aus, dass es ein paar Leute gibt, die weiter für den Freisinn, wie ich ihn verstehe, auch werden kämpfen. Ich kenne einige von denen zum Glück. Und von dem her gesehen, ja, ich glaube daran. Wir werden immer eine gute, offene Diskussion haben. Wir werden nie jemanden eben an der Spitze haben, der sagt, wie es geht. Das sind wir nicht geeignet, weil in der FDP denkt jeder selber.
Aber eben zum Beispiel der Philipp Müller, er ist ein anderer Freisinniger als Sie.
Aber der Philipp Müller hat auch, und ich bin nicht überall einverstanden, selbstverständlich, mit dem Philipp Müller, das wollte ich nicht bestreiten, aber er hat auch mal klar gemacht, dass wir eigentlich mit diesen ganzen Exzessen in der Lohnseite eigentlich nichts zu tun haben. Und das gehört auch zum Philipp Müller, man kann es jetzt nicht nur einseitig betrachten.
Weg von der FDP zurück auf Zürich, 40 Jahre eben, haben Sie jetzt politisch da mitgewirkt, seit den 70er Jahren, also, wenn Sie das vergleichen, damals und heute, also, wann ist es Zürich besser gegangen?
Ach Gott, das ist schwierig zu sagen, was besser ist. Und ich finde immer, wenn alte Männer sagen, was heute besser ist, ist das noch schwierig. Wissen Sie, früher ist es automatisch besser gewesen, weil sie jünger gewesen sind. Und weil sie besser mögen haben. Und weil sie noch immer durch, noch voller Dynamik. Aber ich muss eben sagen, Zürich geht's heute sehr gut. Und ich bin heute gerade am See angelaufen, nachdem ich in der Villa Patumba, nach die Villa Patumba dürfen mit einweihen. Und ich muss Ihnen sagen, die südländische Stimmung, die an dem Ufer herrscht, jetzt, wenn ich das mit vor 30 Jahren anschaue, dann muss ich sagen, eigentlich ist es, glaube ich, doch einiges besser. Aber gewisse Sachen sind auch schlechter. Aber ich glaube, es ist gut, wie es ist.
Eben, es ist gut, wie es ist. Wenn man jetzt aber das Intro gestern im Magazin gelesen hat, dann hat man so ein das Gefühl bekommen, der Martin Vollwieder findet eigentlich mindestens in der Politik ist alles schlechter als früher und schuld daran sind eigentlich die Medien.
Nein, das würde ich jetzt eine ziemliche Verkürzung anschauen von dem Interview. Weil die Situation ist eigentlich die, dass wir heute merken, dass die Medien unter einem viel höheren Druck stehen als nur schon vor 11 Jahren, als ich als Stadtrat angefangen habe. Es hat zahllose Medien, Lokalradio gegeben, es hat vor allem aber das Internet gegeben, es hat Facebook gegeben, es hat Twitter gegeben. Alles, was passiert, wird sofort kommentiert und manchmal leider mit einer relativ schlechten Faktenkenntnis. Und wenn man die Fakten kennt, dann ist man geschützt vor Polemik und umgekehrt ist auch gefahren. Man kann gut polemisieren, wenn man Fakten nicht zur Kenntnis nimmt. Und das bedauere ich ein bisschen, dass heute ein gewisser Neo-Analphabetismus mit Schlagzeilen und Fotos stattfindet, aber manchmal braucht es auch Fakten, weil das Leben ist manchmal ein bisschen komplizierter und komplexer als nur schwarz-weiß.
Das ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen schwarz-weiß, weil es gibt ja gleich noch die anderen Beispiele. Also eins, das jetzt in Ihrer Amtszeit, das ist nicht Ihr Departement, aber eben, wo der Stadtrat am meisten betroffen hat, ist sicher der ganze Missbrauch von den Sozialhilfegeldern gewesen. Und da muss man ja auch gleich sagen, ohne Medien, Klammer, Weltwoche, wäre das nie oder viel später ans Licht gekommen und das wäre dann schlussendlich gleich ein Fehler
gewesen. Ja, ich würde jetzt vielleicht sagen, es hätte vielleicht eine Verspätung gegeben. Ich habe auch nicht gesagt, die Medien haben überhaupt keine Funktion. Sondern ich sage einfach, die Verkürzung ist teilweise ein Problem, die Beschleunigung ist teilweise ein Problem, weil Demokratie per se ist eine langsame Staatsform, die beste, was es gibt, aber eine langsame. Und die Beschleunigung, das gibt manchmal einfach Rhythmusstörungen. Und ich sage auch nicht, wir dürfen nicht auf etwas aufmerksam machen. Die Frage ist dann noch, wie? Braucht es denn dazu einen Personenhatz? Oder kann man eigentlich sagen, da hat es irgendein Problem? Oder muss man das immer personifizieren? Das ist eigentlich dann die Frage, wo ich sage, da müsste man vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter begründen.
Etwas weiteres, was Sie in dem Interview sagen, ist eben auch die Tendenz zu der Skandalisierung, die führt jetzt Zürich, und ich zitiere, zu einem Reinheitsterror. Und Sie haben da dazu auch gerade ein Beispiel geliefert, dass, ich zitiere wieder, in Zürich bauen wir nicht einen Hort mit einem WC, wir bauen eine WC-Anlage, an die ein Hort angeschlossen ist. Das tönt jetzt gut oder respektive eben absurd. Aber man muss ja dann gleich fragen, Sie wären ja jetzt eigentlich einer von den 9 gewesen, die jetzt 11 Jahre lang Zeit gehabt, um den Blödsinn zu stoppen.
Ja, also wir haben noch 2-3 Orte können stoppen, aber manchmal müssen sie auch noch den Zeitpunkt verwischen, wo sie es können stoppen. Weil die Situation ist dann die, dass irgendwelche Gesetze, Verordnungen auf anderer Stufe erlassen werden, wo man die Auswirkungen vielleicht am Anfang gar nicht richtig einschätzt. Und wenn sie nachher sich nicht gesetzeskonform oder verordnungskonform verhalten, dann kommen sie natürlich auch wieder in Schlingern. Und da verstehe ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Verwaltung. Aber wir haben zum Beispiel können verhindern, dass zum Beispiel das Restaurant Guare im Leutschenbach, nicht weit vom Fernsehstudio da, plötzlich übertrieben noch hat müssen die Trennwände aufziehen, damit ganz sicher keine Pandemie ausbricht. Also es gibt einfach Beispiele, die man können verhindern, aber ich glaube, es ist eine Tendenz da, das sieht man überall, dass man immer wieder nach Massnahmen schreit, auch bei dem berühmten Fall von dem Kind, der im Hort mit dem Velo umgefallen ist. Und da muss ich sagen, da haben wir schon reingelangt.
Martin Voll wieder zum Schluss jetzt noch. Es geht jetzt noch eine gute Woche. Am Dienstag von der nächsten Woche, am 14. Mai, haben Sie den letzten. Dann machen Sie zuerst ausdehnte Ferien und übernehmen dann nach und nach neue Aufgaben, verschiedene Präsidien von der Tonhalle, vom Kinderspital, von der Volkshochschule und politisch?
Politisch ist fertig. 39 Jahre sind, glaube ich, genug. Da muss ich sagen, ich werde weiterhin, damit das niemand falsch versteht, den Mitgliederbeitrag bei der FDP entrichten, vielleicht mal eine Spende machen. Aber sonst ist politische Arbeit beendet und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei.
Aber so politisch äussern, das wählen Sie sich noch. Also wie muss man das vorstellen? Das Halbpott, wenn der Stadtrat
etwas entscheidet? Nein. Nachher haben Schawinski abgesagt, bei Radio 1, das täglich zu kommentieren. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir werden natürlich mit dem Kinderspital automatisch in der Gesundheitspolitik vielleicht das eine oder das andere Mal etwas müssen, wählen können, dürfen sagen. Und das werde ich auch machen, aber das wird in sehr homöopathischen Dosen stattfinden.
Und eben, Sie haben verschiedene Ämter angenommen, vor allem kulturelle und andere Sachen, eben, unser Kinderspital wäre noch möglich. Sie sind eben von Haus aus Banker und sind jetzt bestens vernetzt, dass sie irgendwie so ein ganz lukratives Mandat irgendwie in einem Verwaltungsrat von einer Bank annehmen oder so.
Nein, mit Ausnahme von der Genossenschaft Bank Sparhafen Zürich würde ich nichts annehmen in diese Richtung, weil ich glaube, die Weltbank kann ich sehen. Die Weltpolitik kann ich sehen. Das ist gut, wenn man im dritten Lebensabschnitt noch etwas anderes macht.
Und vorne haben wir ja ein bisschen Medienschelte gemacht, mindestens ein bisschen. Trotzdem, man hat ja das Gefühl gehabt, so ein bisschen im Skiwerferlicht stehen. Das machen sie durchaus gern und auch lustvoll, wenn dann jetzt in ein paar Monaten ihre Ferien fertig sind, ihre Reisen fertig sind und sie schon wieder zwei, drei Monate daheim hocken. Also, kommen sie keine Zugserscheinungen über?
Nein, ich glaube nicht, weil die Präsidien, die sie erwähnt haben, die geben so viel Arbeit, dass sich dann Zugserscheinungen im Rahmen werden halten. Und ich freue mich darauf, ein bisschen mehr mit meiner Frau können zu Nacht essen, ein bisschen mehr können, noch mehr können Theater und Konzert. Und den Zugserscheinungen, würde ich sagen, habe ich im Griff.
Martin Vorwieder, besten Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke vielmals.
Und damit kommen wir bereits zum Wetter. Das sind Prognosen für morgen von Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es trotz zahlreicher Quellwolken zum Teil noch sonnig. Nur rund um den Rand herum könnte es dann doch noch lokal einen Regenguss geben. Morgen ist es oft bewölkt, am Vormittag aber doch noch an den meisten Orten trocken. Am Nachmittag wird es dann an vielen Orten nass und in der Nacht zum Dienstag können es vor allem am Rhein zum Teil auch kräftiger regnen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei 10 Grad an Limmat und Rhein. Am Nachmittag gibt es zwischen Schlieren und Andelfingen etwa 17 Grad. Am Dienstag gibt es wieder längere sonnige Abschnitte und es ist doch meistens trocken. Nur im Oberland können es am frühen Morgen und dann wieder am Nachmittag kurz einmal nass werden. Es wird wieder etwas wärmer mit rund 20 Grad zwischen Zürich und Schaffhausen.
Regionalschall Zürich Schaffhausen zum Schluss von unserer Sonntagssendung. Noch der Blick auf ein paar Themen von der nächsten Woche. Bruno Walliser, so heisst ab morgen der höchste Zürcher. Ein Jahr übernimmt der SVP-Politiker das Präsidium vom Zürcher Kantonsrat. Er wird damit Nachfolger von Bernhard Egg von der SP. Was der Alte dem Neuen für Tipps gibt und wie der neue höchste Zürcher sein Amt will ausüben, darüber reden wir mit beiden. Während es im Zürcher Kantonsrat morgen also relativ feierlich dürfte zu und her gehen, kommt es im Schaffhauser Kantonsrat wahrscheinlich zu einem heftigen Schlagabtausch. Es geht um Debatten über die Initiative für eine Reichtumsteuer von der alternativen Liste. Der Regierungsrat wird sie nämlich für ungültig erklären. Die Frage ist also, was meint der Kantonsrat dazu? Eine Initiative, die in eine ähnliche Richtung zielt, ist im Kanton Zürich die sogenannte Bonzensteuer-Initiative von der JUSO. Die kommt am 9. Juni an Turnen. Die Bürgerlichen bekämpfen sie vehement. Streitgespräch in unserer Sendung am Dienstag mit einem Vertreter von der SP und einem von der FDP. Am Donnerstag, am Auffahrtsdonnerstag, nehmen wir sie dann mit ins Theater. Premierekritik «Schönes» vom Jon Voss auf der Pfauenbühne wird dann bei uns besprochen. Das also unser Programm für die nächste Woche. Für diese Woche ist fertig. Am Mikrofon verabschiedet sich der Hans-Peter Kühnzi. Alles wichtig aus der Region gibt es auch auf unserer Internetseite srf.ch/news und dann regional anklicken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.